Moin Lukas.
Moin Lutz.
Wir möchten heute darüber sprechen, oder noch besser, ich möchte mit dir auf jeden Fall darüber sprechen, was wohl in der Bundesliga los wäre, wenn ein Ersatzstürmer für 70 Millionen nach Saudi-Arabien wechseln würde. Es geht eigentlich auch irgendwie nur in der Konstellation Premier League und Saudi-Arabien. Worüber wollen wir heute noch sprechen?
Ich würde ganz gerne über den Torschützenlisten dritten und vierten, beziehungsweise geteilten dritten der Premier League reden. Und natürlich über die Bundesliga, die einiges zu bieten hatte dieses Wochenende.
Die zweite Liga sogar auch. Damit können wir ja gleich vielleicht mal einsteigen. Ich habe ein bisschen zweite Liga gestern noch geguckt und da sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Wir gehen jetzt erstmal rein. Hier ist das Intro. Hier sind die Couch Capitanos, Folge 62. Ja, auf eins ist Verlass, Lukas, in der zweiten Liga. Und das ist, über Schalke kann man immer was berichten. Sei es im positiven Sinne oder im negativen Sinne oder einfach nur in irgendeinem Sinne, dass wieder was passiert ist. Ich habe gestern tatsächlich im Hotelzimmer in Düsseldorf Airport mir das Spiel Schalke gegen Magdeburg über 90 Minuten angeguckt und muss sagen, der Aufschwung, der hat erstmal eine kleine Delle bekommen. Hast du das Spiel auch gesehen?
Nee, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe mir Ergebnis, Artikel und Highlights gegönnt, aber ich habe es nicht gesehen. Das scheint ja recht munter gewesen zu sein. Erzähl mal.
Es war wirklich munter, ja. Also ich kann dieses Spiel gar nicht zusammenfassen oder ein Überthema finden, weil das war einfach insgesamt ein sehr wildes Spiel und Magdeburg hat die Schalker reh auseinandergenommen. Also das eigentlich, was man in den letzten Wochen von Schalke an Stabilität gesehen hat oder beobachten konnte, dass sie sich wieder so ein bisschen, ja, eine bessere Form spielen mit dem neuen Trainer, dass es jetzt nicht irgendwie ab Woche 1 passiert ist mit Kees van Wonderen, das ist ja auch irgendwie klar. Dafür sind bei Schalke die Einschnitte in den letzten Jahren und Monaten dann auch irgendwie zu tief gewesen. Aber ja, die letzten Woche ist dann doch der ein oder andere Dreier bei rumgekommen. Aber gegen Magdeburg wirklich absolut chancenlos. Ich hatte ja natürlich gehofft, dass Magdeburg wieder Punkte lässt. Ja, aus deiner Sicht und meiner Sicht wäre das cool gewesen für Köln und den HSV. Aber ja, das war relativ schnell, konnte man sich von diesem Gedanken verabschieden, dass Schalke gegen sehr, sehr stark aufspielende und vor allem offensiv starke Magdeburger irgendwie auch nur ein Pünktchen holen könnte.
Du, also, um das mal kurz vorwegzunehmen, Schalke verliert zu Hause 2-5 gegen Magdeburg oder gegen Martin Kaas, weil der schießt 4 Tore im Spiel. Und ist so ein bisschen die Entdeckung der Saison für mich persönlich, muss ich sagen. Also,
ja, hast du mal geguckt, wo der vorher gespielt hat?
Der kommt doch aus Holland, oder nicht?
Ja, aber von Helmond Sport, also habe ich noch nie gehört. Die spielen nicht mal in der ersten, die spielen nicht mal in der Eredivisie. Die spielen, oder Moment, doch, ich glaube, die spielen in der zweiten Liga.
Kannst du haben. Stimmt, die spielen in der Keuken Kampion Divisie, was auch immer das genau bedeuten soll. Ich finde einfach, der Typ, der hat 20 Scorer. Jetzt kannst du natürlich die 4 Tore von gestern irgendwie dazurechnen oder auch nicht. Ist aber auf jeden Fall der beste Scorer der Liga. Und das ist so ein richtig geil kreativer Transfer, der aus Sicht der Magdeburger natürlich auch funktioniert. Da passt einfach ein Rädchen ins andere. Der scheint sich pudelwohl zu fühlen in dem System und in dem Fußball, den Magdeburg da eben auf den Platz bringt. Das ist einfach kein Zufall mehr. Und ich habe versucht, mich daran zurückzuerinnern, wie wir unsere zwei Prognosen, die wir jetzt irgendwie unter der Saison in Bezug auf die Liga 2 und den weiteren Verlauf getroffen haben. Und ich meine, ich hätte beide Male, was Magdeburg Stand jetzt angeht, völlig daneben gelegen und gesagt, das wird nichts, die halten das nicht durch. Ehrlicherweise, so langsam kriege ich ein bisschen Sorge, dass ich da einen kompletten Griff ins Klo gelandet habe. Das ist ja längst nicht glücklich, nicht mehr glücklich und Zufall.
Nee, auf jeden Fall. Also die haben von der Statistik her Siege und Unentschieden und Niederlagen sind die genauso gut wie der HSV. Die haben dieses Jahr auch erst 3 Spiele verloren. Die sind unfassbar auswärts stark. Ich glaube, da sind die sogar Erster. Ja, die haben 9 Siege in der Ferne, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Wenn die jetzt noch anfangen, zu Hause ihre Spiele auch noch einigermaßen souverän zu gewinnen, weil da sind sie Letzter, die haben nicht ein einziges Heimspiel gewonnen, was ja total zu diesem Zeitpunkt einfach komplett irre ist. 7 Unentschieden, ansonsten 2 Niederlagen und wirklich keinen einzigen Sieg. Also Magdeburg musst du auf dem Schirm haben, weil eigentlich der Heimvorteil ja immer noch präsent ist. Das sieht man immer wieder, dass Teams Heim, Dortmund, bestes Beispiel, eigentlich die Punkte einfahren. Und auch der HSV ist ein gutes Beispiel dafür. Die haben noch keine einzige Heimniederlage, 5 Siege, 6 Unentschieden. Das sind eigentlich die Spiele, die du, wenn du aufsteigen willst, holen musst. Magdeburg macht es umgekehrt, finde ich ein spannendes Konzept. Mich als Dauerkartenbesitzer würde es massiv abfacken, wenn ich da einfach nicht einen Sieg aus 9 Spielen sehe. Wenn ich dann am Ende aber doch in der ersten Liga lande, dann ist es mir, glaube ich, ist verkraftbar.
Ja, und Stichwort Statistik und auswärts. Die haben diese Saison ein Lieblingsergebnis. Auswärts vor allen Dingen. Und das heißt 5-2. Die haben,
ja, das ist ja doch das klassische Fußballergebnis.
Genau, die haben 5-2 auf Schalke gewonnen. Die haben 5-2 in Elversberg gewonnen. Und die haben auch 5-2 in Düsseldorf gewonnen. Das ist vogelwild. Und noch ein Stichwort Statistik. Da, glaube ich, hat aber Opta die Datenkrake nicht so richtig mitgeschnitten. Wenn du dir mal die Spieldaten des gestrigen Spiels Schalke gegen Magdeburg reinziehst, dann ergibt die Laufleistung 83 versus 79 Kilometer. Demnach zu urteilen, haben die 9 gegen 9 gespielt. Also irgendwas stimmt da nicht so ganz. Das ist leicht verzerrt. Von daher kann man, glaube ich, die restlichen Statistiken getrost in die Tonne treten, bis es da eine Aktualisierung gegeben hat. Aber ja, das ist beängstigend, was Magdeburg gerade auswärts veranstaltet.
Richtig stark. Und auch der Transfer, du hast es gerade schon angesprochen, von Kaas, den einfach aus der zweiten holländischen Liga zu holen und auch gar nicht günstig. Ne? Also der hat jetzt keine 5 Millionen gekostet, aber für den ersten FC Magdeburg 850.000 Euro auf den Tisch zu legen, das machen die auch nicht jedes Jahr. Ja. Die haben natürlich auch ein bisschen was eingenommen hier und da mit einem Verkauf, glaube ich, aber trotzdem das Risiko zu gehen, einen Stürmer aus der zweiten holländischen Liga zu holen und jetzt ist der auf einmal der beste Scorer der Liga. Sowas liebe ich persönlich, weil das war unter der Führung von einigen Managern beim HSV auch einfach immer super langweilige Transfers. So, ja, hier, der ist ja in der Bundesliga gerade ganz gut. Das sieht man jetzt bei Dortmund auch gerade so ein bisschen, was die für eine Linie fahren. Einfach die Konkurrenz schwächen und da die besten Spieler holen. Hat der HSV natürlich nicht in dem Regal gemacht, aber doch einfach immer schon bei Vereinen, wo die Spieler gut funktioniert haben, einfach gesagt, ja, das wäre doch einer für uns. Der hat ja letztes Jahr irgendwie ein paar Vorlagen gemacht, den holen wir uns jetzt einfach mal. Finde ich super langweilig. Da würde ich mich freuen, wenn viel mehr Vereine, die vielleicht sogar auch die Mittel haben, aber trotzdem sagen, wir wollen kreativ scouten. Wenn du dir den FC St. Pauli anguckst, wo die überall Spieler herholen und die dann auf einmal aber das Niveau haben, um in der Bundesliga zu kicken, die sehr wenig Vereine wahrscheinlich auf dem Schirm haben. Ähnlich wird es wahrscheinlich auch mit Martin Kaas gewesen sein. Ich liebe solche Transfers und ich freue mich immer super darüber, wenn die dann auch aufgehen und Vereine für ihre gute Arbeit belohnt werden, weil ich habe diesen Namen vorher noch nie gehört und ich beschäftige mich ehrlich gesagt auch nicht mit der zweiten niederländischen Liga. Finde ich gut, finde ich schön. Ich möchte Magdeburg trotzdem nicht in der ersten Liga sehen, weil das ziemlich sicher heißen würde, dass der HSV es wieder nicht geschafft hat, weil ich muss sagen, ich habe mir auch euer Spiel über 90 Minuten angeguckt. Das war jetzt auch nicht gut, aber ihr habt eben die Qualität, auch dann nach einem frühen Rückstand in Braunschweig trotzdem noch dieses Spiel zu drehen mit der individuellen Klasse, die ihr habt. Insgesamt trotzdem ein ziemlich rumpeliges Spiel von beiden Seiten. Aber ja, auswärts 3 Punkte mitgenommen. Der HSV heute zu Hause gegen vor allem in der zweiten Halbzeit sehr offensiv starke Hannoveraner mit einem super gut aufgelegten Rabbi Matondo. Erster Einsatz nach Deutschland, Rückkehr von den Glasgow Rangers ausgeliehen vom Freundschaftsverein quasi vom HSV. Und der hat eine richtig schöne Bude gemacht. Der hat das Spiel in der zweiten Halbzeit super belebt. Am Ende macht Dompe noch einen sehr, sehr schönen Freischuss direkt rein. Es geht 2-2 aus, aber auch der HSV hat leider Punkte gelassen. Trotzdem weiter ungeschlagen unter Paul Ziehen. Aber ja, Magdeburg, du hast es gerade schon gesagt, so langsam ist es nicht, hat es nichts mehr mit Glück zu tun. Die Entwicklung, die die mitgemacht haben unter Titz und wie lange der da jetzt auch schon Trainer ist und die an dem Konzept festhalten, finde ich einfach, finde ich ein schönes Projekt, dass sie das den Weg einfach weitergehen, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Ich glaube, die hatten eine ziemliche Downswing-Saison hatten die drin. Da haben die irgendwie noch gegen den Abstieg sogar gespielt. Aber jetzt wieder weiter oben. Insgesamt, also über die Jahre unter Titz, definitiv ein Aufwärtstrend. Und schauen wir mal, wo das die Magdeburger hinführt.
Absolut. Sag mal, warst du eigentlich heute im Stadion oder saßt du noch im Zug?
Ich saß noch im Zug. Also ich bin 13 Uhr irgendwas, bin ich Hauptbahnhof angekommen und ich hätte theoretisch direkt ins Stadion fahren können. Hab's mir dann aber zu Hause auf der Couch genüsslich reingezogen und nebenbei mein Fußballmanager-Speicher weitergespielt, weil, ja, ich hatte Gepäck dabei und dann irgendwie das noch irgendwo, abschließen, unterbringen. Das war mir dann doch ein bisschen zu stressig, aber hab eine ereignisreiche Partie verpasst im Stadion. Also ich hab's mir natürlich angeguckt, aber in der ersten Halbzeit musste der HSV das Ding eigentlich schon durchbringen, weil die waren so viel besser. Und haben sich dann aber richtig schön klassisch den Schneid abkaufen lassen. Breitenreiter hat ein bisschen was umgestellt bei Hannover und dann waren die auf einmal richtig stark, unter anderem mit Matondo. Am Ende geht der Punkt wahrscheinlich für beide in Ordnung, auch wenn ich natürlich zu Hause die Siege gerne mitnehme. Aber ja, es läuft weiterhin ganz gut unter Paul Ziehen und jetzt, wir hatten die letzten Wochen schon drüber gesprochen, jetzt geht's in die Crunch-Time, weil der HSV hat jetzt zwei Auswärtsspiele in kleinen Stadien bei Aufsteigern und das ist in der Vergangenheit regelmäßig in die Hose gegangen. Ich hoffe dieses Mal nicht. Ich hoffe, da werden sie einfach mal 6 Punkte holen. Das wäre schön.
Münster und Regensburg, richtig?
Ich weiß nicht, ob in der Reihenfolge, ob erst Regensburg oder Münster, aber ja, gegen die beiden geht es jetzt. Oder ist es doch Ulm?
Nee, Münster und Regensburg, tatsächlich.
Ja, da sind die nächsten beiden Partien, beides auswärts. Die musst du halt holen, ne? Also das sind die Spiele, da darfst du dir auf jeden Fall keinen Fehler erlauben, weil wir reden jede Woche drüber, die Liga ist weiterhin knapp. Wir haben jetzt immerhin so ein bisschen, fächert es sich langsam auf, sodass jetzt zwischen Platz 1 und Platz 10 nicht mehr irgendwie 2-3 Punkte sind, sondern das sind jetzt auf einmal doch schon knackige 9, weil die Vereine sich eben gegenseitig auch alle die Punkte wegnehmen und so langsam kristallisiert sich dann doch eine Spitzengruppe und eine Verfolgergruppe heraus und kann in 3 Wochen schon wieder anders aussehen, wenn dann ein paar Vereine, ein paar Teams in die eine oder andere Richtung einen Trend starten. Aktuell haben wir Köln auf Platz 1, HSV auf Platz 2 und Magdeburg auf der 3, aber auch Lautern, dass die letztes Jahr irgendwie da jedes Spiel gewinnen, nervt mich auch. Die sollen mal alle jetzt schön langsam irgendwie federn lassen.
Ja, das ist eben genau die Frage, die ich mir auch gerade gestellt habe, als du das Wort Spitzengruppe in den Mund genommen hast. Lautern hat ja jetzt auch nochmal auf dem Transfermarkt 1-2 Sachen gemacht und was versucht. Also beispielsweise ja auch ein Maximilian Bauer von Augsburg ausgeliehen aus Liga 1, mit Sicherheit kein schlechter Wechsel. Farid Alidou, auch ein Kollege, den wir aus Köln gut kennen, den ihr aus Hamburg kennt, der jetzt nochmal irgendwie zünden muss und anfangen muss zu zeigen, dass er im deutschen Profifußball irgendwie eine Rolle spielen kann. Also die haben nochmal 1-2 Transfers getätigt und ich bin tatsächlich gespannt, ob die in dieser Verfolgergruppe oder in der Spitzengruppe eine Rolle spielen werden. Das wird die Zeit zeigen, aber im Moment muss man sie ernst nehmen.
Ja, ist leider so. Und grundsätzlich freue ich mich ja auch sehr darüber, wenn Vereine wie Kaiserslautern wieder, auch von mir aus auch gerne, wieder in die Bundesliga durchstarten. Nur dieses Jahr. Dieses Jahr macht nochmal Pause, macht nochmal ein Gap-Year, so wo ihr nochmal eure Kräfte sammelt. Gleiches gilt für Düsseldorf, Hannover, Paderborn, Karlsruhe. Paderborn würde ich rausstreichen. Lautern, Düsseldorf, Hannover, Karlsruhe, Nürnberg, Hertha, Schalke. Also die Liga ist gespickt mit Traditionsvereinen, die ich alle gerne auch in der ersten Liga sehen würde. Aber bitte erst nach und nach hochkommen und dann tauschen wir das alles mal wieder aus. Dann können so Vereine wie Hoffenheim können mal runtergehen, Vereine wie Kiel von mir aus auch. Dann kann auch Augsburg mal wieder runtergehen. Union brauche ich persönlich auch nicht in der ersten Liga. Und dann kommen wir mal langsam mal wieder in diese Sphären rein, dass wir nicht Angst haben müssen, dass die zweite Liga der ersten Liga zuschauertechnisch den Rang abläuft. Sondern dann haben wir wieder prall gefüllte Stadien jedes Wochenende, jeden Spieltag. Damit kann ich besser arbeiten und dann habe ich noch mehr Spaß, über die Bundesliga zu sprechen, als ich es eh schon habe. Lass uns mal den Schritt von der zweiten Bundesliga in die Premier League machen. Wir machen quasi den Fabian Hürzeler und das ist auch direkt das erste Thema, denn Nottingham hat gegen Brighton und die Hürzeler Boys einfach mal 7-0 gewonnen. Nottingham macht einfach Woche für Woche weiter, wie sie in die Saison gestartet sind. Die haben sich von Anfang an oben da irgendwie unter den ersten sechs festgesetzt. Ja, und es gab eine schöne 7-0 Reibe für Brighton Half Albion. Ich habe mir die Highlights reingezogen. Ist das auch schon der Mann, über den du sprechen möchtest in der Torschützenliste? Geht es um Chris Wood, der mal wieder, ich glaube, er hat einen Hattrick gemacht, oder?
Ja, hat er. Und das ist exakt Chris Wood, über den ich sprechen will. Und zwar auch nur deshalb, weil er sich den dritten Platz in der Torschützenliste mit Alexander Isak teilt. Und das ist mir deswegen aufgefallen, weil ich als Sympathisant der Magpies natürlich direkt festgestellt habe, lustig, Chris Wood war ja bei den Magpies Stürmer mit der 9 auf dem Rücken, wurde dann aussortiert, weil eben ein Alexander Isak viel, viel stärker performt hat und ihm den Rang abgelaufen hat. Also ist Chris Wood weitergezogen zu Nottingham Forest und jetzt teilen sich die beiden halt einfach Platz 3 mit jeweils 17 Buden. Isak braucht weniger Minuten, weniger Spiele, um diese 17 Buden zu erzielen. Ich glaube, auch zu beurteilen zu können, dass die Qualität der Tore nochmal eine andere ist. Aber ich finde es trotzdem, ich fand es trotzdem spannend und erwähnenswert und freut mich auch für Chris Wood, der irgendwie nie gemault und gemeckert hat, sondern immer seinen Job gemacht hat und dann irgendwann fairerweise gesagt hat, ich versuche mein Glück nochmal woanders. Und genau das ist das, das, was mir jetzt aufgefallen ist. Aber ja, Hürzler, 7 Buden, das finde ich schon recht wild, muss ich sagen.
Ja, verstehe ich auch eigentlich wenig, wie das passieren kann, weil ja, Nottingham Forest, die sind gut drauf, aber rein von der Kaderqualität ist es jetzt auch nicht, dass du da so unter die Räder geraten musst. Kurz nochmal zu Chris Wood, den Hattrick, den er geschossen hat. Ich möchte nämlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn ich jeweils genau in die Situation komme und quasi eine Sekunde vor Abschluss ich ausgetauscht werde mit Chris Wood, dann mache ich 2 von 3 Toren auch, weil die beiden ersten Tore über die Linie aus jeweils 1 bis 2 Metern kriege ich hin. Sagen wir mal von 100 Versuchen 80 Mal, weil die anderen 2 Mal bei so einem scharf geschossenen Pass von einem Premier League Spieler nagel ich das Ding wahrscheinlich auch aus 2 Metern drüber und den Elfmeter hätte ich auch nicht gemacht, aber die Tore waren wirklich einfach sehr gut aufgelegt, jeweils von seinen Teamkollegen, jeweils über die Seite und dann einfach in den Fünfer rein und er hat seinen Fuß reingehalten. Da ist, glaube ich, teilweise die Abschlussqualität von Alexander Isak, der ja vor allem auch mit Ball einfach unfassbar stark ist, trotz seiner schlaksigen Figur, dribbelstark, der kann am Ball eigentlich alles. Für mich irgendwie, man kann nicht sagen, er ist wie Ibrahimovic, weil dafür ist er einfach noch schlaksiger. Ibrahimovic ja auch sehr groß gewachsen, aber deutlich kräftiger, weil Isak, ich glaube, der hat 70 Kilo auf der Waage bei 1,90. Das ist quasi der schwedische Ekitike. Die sind sich, glaube ich, relativ ähnlich, auch so vom Spielstil. Beide super starke Stürmer, spielstarke Stürmer trotz der Größe. Und das ist ja eigentlich, sehen wir jetzt in den letzten Jahren immer mehr, so der Prototyp an Stürmer, den die Vereine auch haben wollen. Ne? Bei Stuttgart ist es Wolte Made, ähnlich spielstarker, großgewachsener Stürmer. Ist natürlich auch geil. So, du hast sonst eigentlich immer nur, musst du dich für das eine oder das andere entscheiden. Du hast entweder einen kopfballstarken Mittelstürmer oder einen, der am Ball was kann. Ja, die neuen Stürmer, die werden so ausgebildet, die sind groß, aber können trotzdem am Ball alles und können mitspielen. Wolte Made, wenn der so weitermacht, ist es safe auch ein Kandidat für die Premier League, weil ja, das sind halt gerade die Spieler, die wollen die haben, ne? Haaland, Isak und Co., das sind die da haben die, jetzt, ich sag dir, jetzt haben da schon Vereine ein Auge auf Wolte Made, weil die werden die Werte sehen, die der hat. Und da kann man schon mal gucken in anderthalb Jahren, ob man da schon mal den nächsten Star sich in die Liga holt.
Ist so. Willst du noch bei der Premier League bleiben? Weil sonst kurzer Live-Einwurf aus Italien.
Ja, hau den kurz mal raus, weil ich habe trotzdem gleich noch etwas kurz zu der Premier League, ja.
Ja, ich wollte nur sagen, im Derby della Madonnina führt der AC Milan gegen Inter mit 1-0, was insofern brisant ist, nicht nur, weil es ein Derby ist, sondern insofern brisant ist, als dass Inter ja um die Tabellenspitze kämpft und AC da jetzt ein Bein stellen könnte. Das nur mal kurz am Rande. Torschütze ist Reinders.
Sehr gut. Machen wir doch direkt weiter mit dem Live-Ticker, weil während wir hier gerade aufnehmen, es ist Sonntagabend, 18.56 Uhr, schlägt Arsenal sehr wahrscheinlich Manchester City. Mit 3:1 steht es gerade in der 70. Minute. Was bedeuten würde, dass Liverpool den Vorsprung auf 9 Punkte ausbauen könnte. Die haben nämlich noch ein Spiel weniger. Und ja, Liverpool dieses Jahr, wenn wir schon noch in der Premier League sind, sollte auf jeden Fall einmal nochmal der Name Mohamed Salah fallen, weil was der dieses Jahr veranstaltet in dieser Liga, was Scorer und Tore angeht und auch die Art und Weise, wie er seine Tore macht, es ist zum Zungeschnalzen. Also dieses klassische in die Mitte ziehen und schön ins Eck schlenzen hat er dieses Jahr, glaube ich, schon 5-6 Mal gemacht. Richtig schön. Gleichzeitig auch Leverkusen führt 3:1 gegen Hoffenheim. Das soll hier nicht unerwähnt bleiben. Leverkusen zieht also tabellarisch und punktetechnisch nach. Ein Punkt noch zu der Premier League. 1-2 Punkte habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Boniface, das war meine Anspielung im Intro, wäre fast für 70 Millionen zu Al-Nassr gewechselt. Da fehlten aber dann noch die Unterschriften und dann hat Al-Nassr sich entschieden, sie holen doch mal lieber einen Auswechselspieler von Aston Villa, die jetzt schon den zweiten Hochkaräter in den letzten, ich glaube in den letzten 12 Monaten oder vielleicht sogar in den letzten 6 Monaten ist Jabi jetzt im Sommer erst dahin gewechselt, auch glaube ich, ne?
Ja, ich glaube schon.
Ja, der auch irgendwie für über 60 und Duran haben sie jetzt geholt, auch für über 70 Millionen. Es ist wirklich einfach nur noch witzig, diese Summen. Duran, ich wollte gerade noch mal kurz gucken, wie viele Minuten der dieses Jahr bei Aston Villa gemacht hat. Ihr kennt ihn spätestens seit dem Champions-League-Spiel gegen die Bayern, wo er getroffen hat. Der gute Mann hat gespielt 626 Minuten und in 20 Spielen. Wir rechnen einfach mal aus, 20 mal 90 1.800, also der hat ein Drittel der Minuten hat er für Aston Villa gemacht und wechselt jetzt für über 70 Millionen. Für 77 sind es genau transfermarkt.de wechselt er jetzt nach Saudi-Arabien. Wollen wir da noch was zu sagen oder wollen wir einfach nur mit dem Kopf schütteln, abwinken und uns einem neuen Thema widmen?
Abwinken, Kopf schütteln, neues Thema.
Ja, finde ich gut. Ich habe noch eine Frage für dich, bevor wir irgendwie zur Bundesliga rübersteppen. Dadurch, dass ich heute nicht im Stadion war, habe ich trotzdem, oder nicht weil, sondern ich habe über einen Stadionbesuch nachgedacht und was mir beim Stadionbesuch wichtig ist, weil ich bin auf der Zugfahrt aus Köln/Düsseldorf, ich bin Samstagabend schon nach Düsseldorf gefahren, ein Stück sozusagen Richtung Hamburg, bin ich unter anderem am Duisburger Stadion vorbeigekommen. Das liegt irgendwo auch relativ nah an den Gleisen. Ich habe in Duisburg Hauptbahnhof, frag nicht, warum ich da eingestiegen bin, das war kürzer mit der S-Bahn von Düsseldorf nach Duisburg zu fahren, als von dort, wo ich war, erst nach Düsseldorf, dann war der Schienenersatzverkehr, bla bla bla. Ich bin auf jeden Fall Duisburg Hauptbahnhof eingestiegen und da waren sehr viele Rot-Weiß-Essen-Fans, die sich auf dem Weg nach Bielefeld gemacht haben. Da kann ich direkt parallel nochmal gucken, wie die heute gespielt haben. Das hatte mich nämlich interessiert. Oh, haben sogar gewonnen. Erfolgreiche Auswärtsfahrt. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was ist mir eigentlich wichtig bei einem Stadionbesuch und was sind eigentlich so meine Rituale? Und bevor ich dir meine schildere, was bei einem Besuch im Hamburger Volkspark immer passieren muss, wollte ich fragen, ob du sowas auch hast und wenn ja, wie das in etwa aussieht, ob du es so an 3 Sachen oder mehr oder weniger festmachen kannst, die sich bei einem deiner Stadionbesuche immer wiederholen.
Ja, also üblicherweise treffen wir uns vor dem Spiel schon in Köln in der Eckkneipe und trinken uns ein Bierchen. Manchmal, je nach Anstoßzeit, schaffen wir auch eine Grundlage. Essen uns ein Cordon Bleu mit Bratkartoffeln und so. Ein Bierchen und Abfahrt. So, ne? Dann geht es meistens mit dem Fahrrad in den Busch, in den Wald, ins Stadion nach Müngersdorf. Und dann gibt es nochmal ein Bierchen im Stadion, bevor man reingeht. Und je nachdem, ob man gegessen hat vorher oder nicht, eine Krakauer, ein Brötchen mit Senf.
Stabil.
Und ansonsten muss ich sagen, einfach ein Bierchen hier und da. Und nach dem Spiel, je nach Ausgang des Spiels, zieht man noch um die Häuser oder auch nicht. das würde ich sagen, sind so die Eckpfeiler.
Ja, sieht bei mir tatsächlich ziemlich ähnlich aus. Und ich finde das auch genau vom Ablauf, so finde ich es einfach, für mich ist es einfach perfekt. Und ich tue mich fast schwer, wenn ich das nicht hinbekomme, aus zeitlichen Gründen oder wettertechnisch, wenn ich es nicht genauso machen kann. Und bei mir fängt es auch an mit einer Fahrradfahrt zum Stadion. Das finde ich einfach das Gemütlichste, weil jeder, der schon mal im Volkspark war und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angereist ist, der kennt auch diesen S-Bahn-Tunnel. Und ich hasse das einfach, wenn sich da tausende Menschen durchschieben und das so eng ist. Ich habe so ein bisschen Probleme mit zu vielen Menschen auf dem Platz, weshalb ich immer genau den anderen Weg nehme und sozusagen hintenrum über den Volkspark schön durch den Wald radel. Dann treffen wir uns auch, da ist dann immer schon so eine Lokalität vorm Stadion, da auch, wo wir rein müssen ins Stadion. Da gibt es dann schon mal ein kleines Bierchen. Dann geht's rein und dann brauche ich auf jeden Fall Bratwurst. Brauche ich, definitiv. Meistens ist es jetzt sogar eine vegane, weil die gibt es im Volksparkstadion schon. Und dann nochmal ein Getränk, sei es eine Cola oder ein Bierchen oder alkoholfreies Bierchen. Und dann geht's auf den Platz. Und dann bin ich auch immer froh, wenn ich die Halbzeitshow, und nicht die Halbzeitshow, sondern das Vorprogramm so schon mitbekomme. Also so eine Dreiviertelstunde vorher möchte ich eigentlich schon am Platz sein, weil so 35, 30 Minuten vorher geht das alles los. Und das ist mir wichtig, um diese ganze Atmosphäre auch nochmal ein bisschen mitzunehmen und so. Und da bin ich schon fast pedantisch, dass ich sage, das muss eigentlich genauso ablaufen, sonst ist irgendwas blöd. Finde ich nicht gut dann.
Sag mal aber jetzt, das eigentlich Interessante, und das frage ich dich jetzt mal, ist ja, weißt du zufällig, wenn du schon dran vorbeigefahren bist, wie das Stadion vom MSV Duisburg heißt?
Oh, haben die das bestimmt verkauft. Oh ja, irgendwie sagt mir das was. Es ist so, es klingt, glaube ich, richtig bescheuert, oder?
Ja, es ist das Schau ins Land Reisenstadion.
Ja, natürlich.
Das ist einfach so drüber.
Aber eigentlich ein ganz schönes Stadion, ne? Also für einen Viertligisten, oh Gott.
Ja, also ich
mittlerweile bin, Regio.
Genau, ich bin, ich glaube, ein oder zweimal da gewesen mit dem FC auswärts in Liga 2. Das ist cool, so für die zweite Liga auf jeden Fall, das kann man machen.
Ja, über 30.000 sehe ich gerade, das ist ja sehr stabil und tatsächlich auch relativ neu. Die haben das, glaube ich, irgendwann mal umgebaut. Renovierung 2003, 2004, ja gut, ist auch schon wieder 20 Jahre, ne? Ja, bitter eigentlich. Duisburg, jahrelang Bundesligist, dann eigentlich auch immer gut gehalten in der zweiten Liga, aber mittlerweile leider ziemlich abgeschmiert. Aber das ist hier kein Zebra-Spezial. Wir bleiben bei den höherklassigen Ligen. Und ja, das hat mich irgendwie interessiert, als ich die Fans gesehen habe, die sich auf eine Auswärtsfahrt gemacht haben, was eigentlich so meine Rituale sind, weil die waren wirklich stabil unterwegs, die Jungs. Ich habe mich nämlich so ungefähr um kurz nach 9 in den Flix-Train gesetzt und die hatten alle schon einen halben Liter Frühkölsch in der Hand. Fand ich mutig.
Ja, Mensch. Also ein kleines Frühstück aus der Flasche und Abfahrt.
Ja, Kippe, Bierchen.
Nichts, was sie nicht auch schon getan hätten.
Ja, kann man nicht anders sagen. Ist schon passiert und das ist auch okay. Ja, ich habe tatsächlich nie so viele Auswärtsfahrten gemacht, weil die Location Hamburg nicht dazu einlädt, so viele geile, kürzere Trips zu machen wie Köln, weil da hast du das ganze Ruhrgebiet, du hast andere Vereine, die einfach direkt um euch herum liegen, das bietet sich natürlich viel mehr an. Das heißt, bei mir hat sich das wirklich auf ein paar wenige Auswärtsfahrten in meinem Fan-Dasein beschränkt.
Ja, das kann ich nicht behaupten, aber ist ja auch egal. Ich habe noch gerade irgendwie ein Thema unterwegs aufgeschnappt. Das ist mir wieder, vielleicht fällt es mir nochmal ein, dann haue ich es nochmal in die Speichen. Ansonsten wäre meine Frage, hast du noch irgendwas Lustiges auf deinem Zettel stehen oder nehmen wir den MSV Duisburg und die alte, bessere Zeiten der Bundesliga-Zugehörigkeit zum Anlass, über die aktuelle Bundesliga zu sprechen.
Ja, lass uns das mal ruhig machen. Lass uns da rüber wechseln. Maximal was Witziges, was ich noch auf dem Zettel habe und welches Spiel wir nicht bei uns in 3 aus 9 besprechen werden, ist halt, was Freitagabend in Bremen passiert ist. der Platzverweis Hagel, war es ein Hagel? Ja, 3 Platzverweise in irgendwie 5 Minuten. Das fand ich bemerkenswert und muss auch sagen, war wahrscheinlich die glücklichste Leistung vom Schiedsrichter. Am Ende waren alle Platzverweise irgendwie gerechtfertigt und war überrascht, dass Ole Werner, der ja doch eigentlich so ein typisch reservierter Norddeutscher ist, dass der das, ich sag mal, dass er es das in sich hat, dass der wirklich, dass etwas passieren kann, dass der so an die Decke geht, dass er den Schiedsrichter beleidigt und man weiß nicht genau, was gefallen ist, aber es hieß ja, nicht im Wortlaut, sondern ungefähr in die Richtung ging es, da sind Wörter gefallen, die nicht gehen und dann muss er ja im Safe irgendwie Arschloch Wichser oder irgendwie sowas muss er ja gesagt haben. Das hat mich überrascht, fand ich eigentlich ganz witzig, weil man den eigentlich sonst eher so als so einen super ruhigen Genossen kennt.
Ja, absolut, absolut. Was ich auch, das besprechen wir heute nicht, spannend finde, ist, das hatten wir in der letzten Folge angekündigt, es hat, glaube ich, jetzt im aktuell laufenden Sonntagsspiel zwischen Leverkusen und Hoffenheim das erste Mal eine Stadiondurchsage, oder nee, war es in Frankfurt? Hat es in Frankfurt eine Durchsage gegeben gegen Wolfsburg beim 1:1 vom Schiedsrichter, was die Erläuterung einer Video Assistant Referee Entscheidung anging? Ah, jetzt das kriege ich leider nicht mehr zusammen. Ich glaube, es war in Leverkusen. Wie dem auch sei, das arbeiten wir auf. Das soll nicht Gegenstand des heutigen 3 aus 9 Rahms. Nee, es war in Leverkusen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. In Minute 24 diesen Spieltages gab es das erste Mal eine akustische Durchsage des Schiedsrichters, der nach Eingriff des Video Assistant Referee eben nochmal die Tonspur ins Stadion geballert hat.
Ja, finde ich gut.
Historisch.
Historisch. Schauen wir mal, ob sich das durchsetzt. Ich bin großer Fan von mehr Transparenz, auch für die Zuschauer im Stadion. Und ja, dementsprechend auch vor den Fernsehern, die natürlich aber immer mehr Bilder noch zur Verfügung haben als die Leute auf den Rängen. Von daher hoffen wir mal, dass sich das durchsetzt. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die das gut umsetzen können. Kurze Ansage, bub, alle wissen Bescheid. Tut am Ende, glaube ich, auch den Schiedsrichtern gut, wenn die ihre Entscheidung besser erklären können und das auch bei dem Stadionbesuchern ankommt und die nicht denken, sie wurden hier schon wieder beschissen und dementsprechend vielleicht ein bisschen ungehaltener sind, sondern dann kann man sich wieder ein bisschen beruhigen, man kann wieder runterkommen, man weiß, ah ja, hier ist doch alles mit rechten Dingen zugegangen. Das glaubt man manchmal doch vielleicht nicht beim Videoschiedsrichter, zu viele Fehler schon passiert. Finde ich gut. Aber jetzt lass uns mal zu 3 aus 9 springen. Ich habe gerade schon wieder vergessen, welche Spiele wir besprechen.
Ah, ja, dafür und bin ich doch da. Nicht
aufgeschrieben.
Wir fangen an mit Union Berlin, Platz 14, jetzt Platz 14 gegen RB Leipzig, jetzt Platz 4. Und wir fangen gerne mit dem Spiel an. Nochmal kurz zur Erläuterung. Wir picken uns bei 3 aus 9 ja, oder wir versuchen es zumindest, immer mal wieder auch Spiele raus, die wir uns jetzt nicht aussuchen würden, bevor wir auf den Spieltag blicken. Aber wir möchten ja auch eine Fairness und eine Gewichtung reinkriegen und mal irgendwie unter
der Saison. Ich eigentlich nicht.
Unter der Saison auf alle Mannschaften gucken.
Muss ich ganz ehrlich sagen.
Wir müssen das ab und zu tun, Lutz.
Ja, ich habe das akzeptiert, aber als du die 3 Spiele vorgeschlagen hast, ich hatte in dem Moment nicht die Kraft, dagegen zu argumentieren, aber ich hätte am liebsten irgendwie gefragt, okay, willst du mich quälen oder warum soll ich jetzt über Union gegen Leipzig und ein 0:0 mit dir sprechen? Warum?
Ja, pass auf, es gibt tatsächlich einen Hintergedanken.
Ja, du willst mich einfach nerven. Der Hintergedanke ist, ich wollte dich einfach mal richtig nerven.
Genau, das auch. Nein, aber was habe ich mir dabei gedacht? Und zwar, du und ich, wir sind ja Steffen Baumgart-Kenner. Und du hast ja so ein bisschen den Kaffee auf, was den guten Kerl angeht. Spätestens jetzt, seit er bei euch in Hamburg verkackt hat und dich persönlich genervt hat. Und Steffen Baumgart ist ja nun mal, wie wir alle wissen, Neu-Unioner Trainer, jetzt ein paar Wochen im Amt. Und ich habe dieses Spiel mitgebracht, weil ich habe es gesehen und dachte mir, scheiß die Wand an, das sieht tatsächlich irgendwie so aus wie der Union-Fußball, der zwar erfolgreich war, aber noch nie jemandem gefallen hat. Der Offensiv-Baumgart wird doch nicht ernsthaft die alten Unioner Tugenden wiederentdeckt haben und den Spieß umdrehen. Und das hat mich wirklich nachdenklich gemacht. Das Ergebnis, das ist schnell erzählt, ist 0:0, ist hier völlig nebensächlich. Es geht mir ganz alleine darum, dass ich irgendwie mich dieses Gefühl beschleicht, ups, das ist doch sehr, sehr doll, dass Union Berlin was in die Champions League gerumpelt ist mit seinem Defensivfußball. Fußball gearbeitet ohne Ende, Kilometer gespult ohne Ende, Zweikämpfe geführt ohne Ende, wirklich keinen guten Fußball gespielt hat, wenn überhaupt dann Konter, und sobald das Ding im 20-Meter-Radius um das Tor irgendwie still lag, drauf aufs Netz. Das ist das, was ich mir gedacht habe, das möchte ich mit dir besprechen. Glaubst du, Steffen Baumgart ist in der Lage, es allen zu zeigen, seine eigene Philosophie vom Fußball völlig über Bord zu werfen und diesen Union-Fußball zurückzubringen?
Ja, vielleicht. Also er wird jetzt kein schlechter Trainer sein. So, das kann man ja einfach mal auch sagen. Töne
aus deinem Mund.
Kann man ja einfach mal sagen, er wird kein schlechter Trainer sein, sonst wird er nicht immer wieder einen Job bekommen. Das heißt, der muss irgendwie, muss der Konzepte vorlegen, wenn er sich mit diesen Vereinen auseinandersetzt, die ihn einladen zu einem Vorstellungsgespräch, wo er dann sein Kurzarmhemd und eine Krawatte anhat, wird er ja irgendwie was vorlegen und sagen, das habe ich mit dem Kader vor und aus den und den Gründen halte ich das für eine gute Idee. Wie seht ihr das? Wollt ihr das auch machen oder sucht ihr euch jemand anders? Und dann muss das ja irgendwie auch matchen. Von daher, der hat ja auch irgendwie seinen Fußballlehrer gemacht. Und ich glaube sogar, dass Union ganz gut zu ihm passen könnte, menschlich, irgendwie vom Verein her sowieso. Aber auch das, was die eigentlich machen wollen. Und alle sagen immer, dass Baumgart so der super Offensivtrainer war. Für mich hat er das bei genau einer Station unter Beweis gestellt. Und das war Paderborn. Und das ist jetzt schon ein paar kalte Winter her. Und seitdem hat er diese Offensivpower auch ein bisschen vermissen lassen. In der einen Saison bei euch, da hat Modest ihm auch regelmäßig den Arsch gerettet, dass der in der Saison einfach alles getroffen hat, was irgendwie zwei Pfosten und eine Latte hatte, dass er da einfach die Dinger reingeschweißt hat. Aber wenn du so einen Stürmer dann auf einmal nicht mehr hast, dann kann das Ergebnis halt eben auch schon mal ein bisschen dünner aussehen. Ich glaube, es könnte tatsächlich ganz gut funktionieren. Ich hoffe es nicht, dass sie auch mal einfach noch dazu gesagt, weil ich Baumgart einfach nicht sympathisch finde. Deswegen, ich kann es mir gut vorstellen, dass es irgendwie passt, weil der Kader, wenn du dir jetzt die Elf, die da auf dem Platz stand, anguckst von Union Berlin, die ist nicht so schlecht besetzt, dass du jetzt sagst, das ist eine Mannschaft, die sollte auf Platz 14 stehen. Das ist auch keine Mannschaft, die sollte auf Platz 1 bis 8 stehen. Aber irgendwas zwischen 9 und 12 solltest du aus dem Kader easy rausholen können. Also Richtung europäisch auf gar keinen Fall.
Okay, das muss man fairerweise sagen. Die Frage hätte ich an der Stelle schon einschränken können. Ich wollte jetzt auch nicht darauf hinaus, dass die wieder in der Champions League landen, aber ganz allgemein.
Meister, die werden Meister noch.
Um Gottes Willen. Aber ganz allgemein halt die Rückkehr zu dem schaffen, was sie stark gemacht hat. Ich fand es sehr spannend. Wir müssen auch über Leipzig reden an der Stelle, ganz kurz zumindest. Das war unglaublich schwach, vor allen Dingen offensiv. Die Qualität, die da in Form von einem Šeško, einem Xavi, einem David Raum, einem Openda und was weiß ich nicht, was alles für Leute auf dem Platz zugange war, die muss besser funktionieren, die muss mehr können als ein 0:0, ein uninspiriertes 0:0 bei Union Berlin an der Alten Försterei zu produzieren. Allem Defensivfußball in Ehren, das klickt im Moment nicht. Umso paradoxer finde ich es, dass die trotz dieses Spiels, trotz dieses 0:0 der wirklich unanschaulichen Art einen Platz gut machen und auf dem Champions-League-Platz klettern. Ich möchte gar nicht so furchtbar viel über dieses Spiel mehr verlieren. Wir haben unseren Soll erledigt, das für mich Spannendste haben wir geklärt. Trotzdem, hast du noch irgendwie ein Wort übrig für die aktuelle Leipziger Saison? Wie findest du die Saison in Summe bis jetzt?
Das ist zu wenig für die Ziele, die sie haben. Zwischenzeitlich hatte man schon auch kurz Gedanken, ob Rose vielleicht langsam angezählt wird. Dann hat er doch wieder die Siege eingefahren. Aber insgesamt ist das zu viel Rumpelfußball auch. Also du kannst nicht mit den Ansprüchen, die du hast, als RB Leipzig 0:0 gegen Union spielen, die dieses Jahr bisher auch alles andere als stark aussahen. Aber du hast eben dann auch die Spiele von Leipzig gegen Leverkusen, wo die einfach ein super Spiel machen und einen Punkt holen. Spiel, was sie vielleicht sogar auch hätten gewinnen können. Da war Leverkusen schon stärker. Aber ja, also die holen dann auf einmal doch wieder Punkte, haben aber dieses Jahr schon regelmäßig oder zu regelmäßig gegen Vereine aus ihrer Kragenweite auch die Punkte abgegeben. Da sind sie dieses Jahr einfach noch nicht gut. Vor allem, was mir auffällt, viele Spiele gegen vermeintlich schwächere Gegner, die maximal unentschieden ausgehen. Also das war die Spiele, wo sie in Vergangenheit die teilweise auch wirklich an die Wand gespielt haben und wirklich auch deutlich gewonnen haben, das ist dieses Jahr überhaupt nicht der Fall. Also wenn ich mir die letzten Ergebnisse angucke, 0-0 gegen Union, 3-3 gegen Bochum, alleine das sind schon zwei Spiele, wenn du eigentlich Champions League spielen möchtest, kannst du dir halt nicht erlauben. Ne? Also dann irgendwie auch schon ein paar Spieltage her, 0-0 gegen Gladbach, die zu dem Zeitpunkt echt schwach waren. Zu viele Punkte, die sie lassen. 0-0 auf St. Pauli, das Hinspiel auch gegen Union, auch schon 0-0. Also sorry, das ist zu wenig. Du kannst dich dreimal 0-0 spielen gegen Pauli, Union und Gladbach. Das ist dann einfach mit der Offensivpower, du hast es gerade schon gesagt, Xavi, Šeško und wie die alle heißen, das ist viel zu wenig und da musst du dir dann auch ein bisschen mehr überlegen als Rose, dass du gegen solche Gegner, klar, die stehen tief drin gegen dich, musst du dir halt mehr überlegen. Reicht halt nicht.
Ja, würde ich so unterschreiben. Ich bin dazu geneigt zu sagen, ich würde mich überhaupt nicht, also auch aus anderen Gründen, überhaupt nicht beschweren, wenn Leipzig uns in der Champions League nicht vertritt. Da würde ich mich eher freuen, wenn es die Stuttgarter abermals schaffen. Mainz möchte ich da auch nicht sehen, bitte nicht.
Doch.
Nein, was soll
die
denn
Bruchweg
das?
Boys, ach, die sind auf, zurück. Junge. Johnny Burkhardt, Nelson Viper.
Viper.
Unsinn. Ja, doch, ich finde Mainz, finde ich in der Champions League tausendmal geil. Es wird nicht passieren, das vorneweg. Finde ich tausendmal geiler als Leipzig.
Ja, aber doch nicht als Stuttgart. Also,
Nee. Wenn nur zwischen Leipzig und Mainz, wenn ich mir das überlege. Stuttgart, so wie das jetzt gerade verläuft, die Saison, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass Stuttgart das reißt und Leipzig das nicht schafft. Gute Überleitung.
Gute Überleitung.
Stuttgart-Gladbach. Das habe ich mir nämlich jetzt mittlerweile rausgesucht, welche Spiele wir hier noch besprechen. Und ja, habe ich quasi meine eigene These direkt torpediert. Und zwar hat Stuttgart am Wochenende zu Hause gegen Gladbach leider nicht gewinnen können. Dieses Spiel habe ich mir in der guten alten Sportschau-Zusammenfassung reingezogen. Und ich muss sagen, mir hat gefallen, was ich gesehen habe von den Gladbachern. Wie hast du das Spiel gesehen?
Wie habe ich das Spiel gesehen? Ich habe das Spiel in der Konferenz gesehen. Und leider muss ich dir zustimmen. Das war aufgeräumt, das war strukturiert, zumindest im Spiel, so im mittleren und letzten Drittel. Hinten, defensiv gesehen, das war in Ordnung, aber das ist mit Sicherheit nicht Gladbachs Prunkstück. In dem Fall gerade um Itakura herum, die Viererkette mit Elvedi im Zentrum, der ja auch dieses unglückliche Eigentor macht. Ulrich, das ist ja so der Shootingstar dieser Saison auf Gladbacher Seite, der bereitet das Tor von Kleindienst, was ja zwischenzeitlich dann noch auf Abseits überprüft wurde, super vor. Ich finde, defensiv ist das ausbaufähig. Also offensiv ist das super gut, der marschiert, wenn der den Ball und die Wiese sieht, dann ist der unterwegs. Das ist ja auch die Idee von dem 4-2-3-1, dass die Außenverteidiger da eben auch noch die Schiene runterrasen. Aber ja, das ist mit Sicherheit nicht das Prunkstück. Aber alles, was dann irgendwie über Weigel, Sander, Haag, Stöger, Ngumu und Kleindienst da vorne noch passiert ist, das sah schon sehr, sehr vernünftig aus. Und trotzdem finde ich, die Überraschung dieses Spiels ist nicht, dass Gladbach das gewonnen hat, sondern dass Stuttgart das verloren hat. Ich finde das irritierend. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Ich finde es absolut irritierend. Das war für mich ein sehr, sehr klarer
Verdient Heim. Vor allem auch, ne?
Genau.
Also verdient verloren, weil dass du so ein Spiel mal verlierst, haben wir andere Spiele. Bestes Beispiel, was mir direkt einfällt, ist jetzt Bayern gegen Eindhoven. Was gegen Eindhoven? Ja, was sie 3-0 verloren haben, waren aber das ganze Spiel die deutlich bessere Mannschaft mit unfassbar vielen Chancen. Das kann mal passieren, aber dieses Spiel hat Stuttgart halt verdient verloren. Also das war nicht, dass die jetzt die überragende Mannschaft waren. Die waren jetzt auch nicht unfassbar schlecht. Aber Man kann sagen, Gladbach hatte einfach die Nase ein Stück weit vorne und haben nicht unverdient gewonnen.
Genau so ist es, das muss man dazu sagen. Und was halt das erste Mal jetzt in dieser Saison passiert, ist, dass Stuttgart drei Spiele in Folge, wettbewerbsübergreifend muss man sagen, verliert. Nicht gewinnt, sondern verliert. Das ist so, zumindest diese Saison noch nicht passiert. Saisonübergreifend wiederum kann ich es gar nicht sagen. Ich würde aber auch das verneinen, wenn man den Erfolgsrun der letzten Saison zugrunde legt. Und ich bin einfach mal sehr gespannt, was das jetzt so mit den Mannen, die den roten Brustring tragen, macht. Denn das ist ja doch auch ein bisschen neue Situation. Jetzt spielt man in der Liga gegen Augsburg. Das ist eine eklige Truppe, die es auch erstmal zu schlagen gilt. Und dennoch ist das wieder so ein Spiel der Kategorie Gladbach. Das tippe ich eigentlich auf Stuttgart. Also das ist, ich finde es ein bisschen irritierend. Es ist wirklich das perfekt passende Wort. Und wenn wir jetzt nochmal letzte Woche die Folge aufgreifen und über Mainz sprechen und auch über den Punkteschnitt, der im Moment zu reichen scheint, um am Ende international zu landen. Ich sagte dir ja schon, dieser Schnitt haut mich nicht vom Hocker. Dann ist das der Schnitt, den Stuttgart im Moment, und wir sind jetzt einen Spieltag weiter, auch aufs Tableau bringt, der auch aktuell zu reichen scheint. Und ich stelle mir die Frage, landen die am Ende womöglich wieder international mit einer doch viel schlechteren Leistung und auch schlechteren Punkteausbeute? Und ist das dann so eine verkappte Rückentwicklung? Weißt du, was ich meine? Also
ja, ich weiß, was du meinst. Und es würde, glaube ich, Stuttgart auch gar nicht so wehtun von der Entwicklung her. Finanziell, klar, das tut weh, wenn sie es jetzt nicht in die Champions League schaffen. Aber ich glaube auch nicht, dass sie den Kader so kalkuliert haben, dass sie in die Champions League kommen müssen. Das heißt, einfach mal ein Jahr Euroleague spielen, das haben wir auch bei Frankfurt gesehen, wie viel Spaß dieser Wettbewerb machen kann. Und da würde ich Stuttgart dann sogar auch zutrauen, da eine tragende Rolle zu spielen in diesem Wettbewerb. Würde ich sogar okay finden. Natürlich wollen die Champions League bestätigen und wieder eine gute Saison spielen. Und ich glaube auch, dass es noch drin ist, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ich bin mal gespannt, wie sie aus dem Februar rauskommen. Die haben jetzt das Viertelfinale im DFB-Pokal heute, wenn die Folge rauskommt. Kann schon mal irgendwie auch wieder richtungsweisend für eine erfolgreiche Saison sein. Vielleicht kann man mal wieder ein Finale spielen. Und dann geht's aber gegen Dortmund, Wolfsburg, Hoffenheim und die Bayern. Dortmund, erstes Spiel oder dann schon mit Kovac. Mhm. Erstes Bundesligaspiel, Wolfsburg dieses Jahr nicht schlecht, Hoffenheim kommt langsam auch so ein bisschen in die Gänge, auch wenn es jetzt gegen Leverkusen, ja, das ist ein Bonusspiel, dass du auswärts in Leverkusen nicht gewinnst, das ist völlig okay, das passiert 90% der anderen Vereine auch, aber in den letzten Wochen ist es zumindest ein leichter Auswärtstrend zu erkennen und auswärts in Hoffenheim, es ist ja fast ein Derby, nee, ist kein Derby, und dann auch gegen die Bayern. Wenn es blöd läuft und die so ein bisschen diesen Abwärtstrend der letzten Wochen jetzt mitnehmen, weil vorher sah es ja wirklich sehr, sehr gut aus. 4 Spiele in Folge gewonnen, bevor es jetzt inklusive Champions League 3 Spiele hintereinander verloren wurden, dann kannst du halt wirklich nur mit 4-5 Punkten irgendwie aus diesem Februar rausgehen und dann hast du wahrscheinlich schon einen leichten Abstand zu den Teams über dir. Ja, ich würde es völlig okay finden, wenn Stuttgart nicht wieder in die Champions League kommt, weil die haben Spieler verloren, die mussten ein bisschen was umstellen, die haben Spieler geholt wie Woltemade, die erstmal Zeit gebraucht haben, Undaf lange verletzt, Führig nicht mehr auf dem Niveau wie letztes Jahr, und dann hast du halt nicht die Tiefe wie andere Clubs, wie zum Beispiel der FC Bayern, die, wenn da jemand mal nicht gut in Form ist, dann werfen die einfach jemand anders rein und können das gut kompensieren. Auf diesem Level ist Stuttgart noch lange nicht angekommen, weshalb ich sagen würde, nehmt lieber mal noch ein Jahr Euroleague mit, spielt da eine gute Rolle, habt richtig Spaß, eure Fans können eine geile Auswärtsfahrt machen regelmäßig, und dann macht man das, was Frankfurt jetzt eigentlich die letzten Jahre gemacht hat. An dem Weg würde ich anknüpfen und jetzt nicht jedes Jahr mich hinstellen und sagen, wir waren jetzt einmal in der Champions League, sind Zweiter geworden, wir müssen jetzt wieder in die Champions League.
Ich würde sogar sagen, also ja, bei allem, was du sagst, ich würde sogar sagen, dass die grundlegende Idee der Funktionäre darauf hinweist, dass sie das tun, also dass sie versuchen, dieses gesunde Fundament fortzuführen in Sachen Transferpolitik. Die Transfers, die sie tätigen oder wie sie auch den Kader zusammenstellen, das lässt jetzt nicht darauf schließen, dass sie mit aller Macht ab jetzt zu den Top 3 in Deutschland gehören wollen und irgendwelche verrückten Transfers tätigen. Ne? Also wenn wir mal Union Berlin zum Vergleich heranziehen, die wir ja jetzt eben schon behandelt haben, es bietet sich an, die haben ja, falls du dich auch erinnerst, haben wir ausführlich besprochen, doch sehr wilde Transfers getätigt. Ne? Also dass so ein Bonucci kommt beispielsweise oder ein Volland oder was weiß ich nicht was. Die haben ja dann wirklich untypisch ihrer Philosophie nicht entsprechende Transfers getätigt. Das sehe ich bei Stuttgart jetzt gerade nicht. Von daher, das lässt eigentlich vermuten, dass sie verstanden haben, was sie zu tun haben.
Ja, und natürlich, die haben einen sehr, sehr guten Trainer, der Potenziale bei Spielern rauskitzelt, die so nicht anzunehmen war. Dass ein Angelo Stiller auf dieses Niveau kommt und innerhalb von einem Jahr bei Hoeneß, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, welche Leute das auf dem Schirm hatten, dass dieser Junge so dermaßen gut ist und auch diese Leistung ja dieses Jahr wieder bestätigen kann. Glaube ich, mit der notenbeste Spieler, den Stuttgart dieses Jahr hat. Und der Junge ist 23, ist jetzt eigentlich erst in der zweiten Saison bei Stuttgart und hat jetzt auch noch nicht unfassbar viel Bundesliga-Erfahrung. Dennis Undav performt unfassbar gut. Und Jamie Leveling hatte Anfang der Saison eine sehr gute Phase. Und jetzt kommt ein Brun Larsen und spielt eigentlich auch direkt eine gute Partie. Das finde ich immer geil zu sehen, wenn du einfach siehst, okay, das System greift halt einfach. Die holen dementsprechend Spieler, die sie brauchen. Und dann funktioniert das schon alles irgendwie. Nick Woltemade nicht mal im Champions-League-Kader und jetzt in der Liga, aber einfach super gut. Hat da insgesamt jetzt schon 13 Scorer nach 15 Spielen. Hätte ich so auch nicht kommen sehen. Der hatte einen ganz, ganz schweren Start und hatte sehr, sehr viele Bundesliga-Spieltage komplett ohne Einsatz. Und irgendwie seit Spieltag 10 haute da jedes Spiel im Schnitt irgendwie einen Scorer rein. Finde ich schon schön zu sehen. Und wenn du natürlich so einen Trainer hast und da stecken wir nicht drin und wissen nicht, wie langfristig auch Hoeneß plant, bei Stuttgart zu bleiben, weil aktuell hat er da ein Umfeld, da kann er, glaube ich, so ziemlich machen, was er will, weil man ihm blind vertraut, weil er diesen Verein fußballerisch innerhalb von anderthalb Jahren, zwei Jahren komplett umgekrempelt hat. Das ist natürlich einfach so ein Erfolgsrezept, was du bei einem Verein auch sehen willst. Ne? Also ich finde es sehr, sehr schön und würde mich freuen, wenn er lange bleibt und die das Stück für Stück aufbauen können, weil die tragen jetzt schon die Früchte nach anderthalb Jahren, dass sie einfach eine Champions-League-Saison hatten, sich da richtig gut geschlagen haben und mehr als unglücklich ausgeschieden sind und nicht mehr in die K.O.-Phase oder in die Playoff-Phase eingezogen sind. Das würde ich sehr, sehr gerne noch wachsen sehen, weil Stuttgart ist einfach ja eine Top-Adresse in der Bundesliga mit dem neuen Stadion jetzt und fußballerisch einfach auf einem guten Niveau. Hoffen wir, die können das einfach so fortführen. Finde ich schon eigentlich verrückt, dass Frankfurt diesen kontinuierlichen Aufstieg jetzt so geschafft hat, obwohl die jetzt irgendwie schon den dritten Trainer in 3-4 Jahren haben. Der dritte Trainer in 3-4 Jahren und trotzdem einfach peu à peu werden sie besser. Finde ich auch irgendwie wild, dass das so immer so gut klappt, trotz neuer Trainerpersonalie.
Ja gut, aber das ist halt das, was beide Vereine richtig machen und sie so gesehen eint, wenn halt sonst im Verein viel stimmt. Und jetzt kann man natürlich in Stuttgart sagen, okay, im Präsidium, da die Machtkämpfe der letzten Jahre, da stimmt gar nichts. Aber das Sportliche, das scheint zu stimmen. Und wenn du da gute Strukturen aufsetzt, eine Philosophie hast, nach der du konsequent handelst, gerade in Sachen Transfers und Jugendarbeit, dann kannst du Trainer und auch Spieler einfacher integrieren. Ja, es ist viel, viel dankbarer für einen Woltemade, für einen Brun Larsen und wen auch immer in so ein funktionierendes Gefüge zu kommen und einfach in Anführungsstrichen mitzuschwimmen, als in ein dysfunktionales Miteinander auf dem Platz, hinter den Kulissen, wo auch immer. Von daher, das machen beide Vereine einfach jetzt schon saisonübergreifend die letzten Jahre wirklich gut. Lass uns ganz kurz aufs Spiel eingehen. Es fallen 3 Tore, keins davon schießen die Stuttgarter. Das Spiel geht 2-1 für Gladbach aus. Ngumu 1-0, Elvedi, Gladbacher, Eigentor 1-1, Kleindienst 2-1. Wenn man sich die Stats anguckt, dann ist das eigentlich eine recht ausgeglichene Geschichte. Beide Mannschaften laufen knapp 100 18 Kilometer, haben irgendwie eine Passquote um die 80, 85, 86%. Was auffällt ist, es ist kein Spiel der ruhenden Bälle, zumindest nicht in Form von Ecken. Insgesamt gibt es nur 2 Ecken für die Hausherren. Durchaus auch ein Mittel, über das die Stuttgarter diese und auch letzte Saison immer auch last minute noch gekommen sind. Also du konntest eigentlich, wenn du auch in der Konferenz Fußball geguckt hast, letzte Saison, 2 Sachen waren gewiss in den letzten 5 Minuten eines Spiels mit Beteiligung von Leverkusen oder Stuttgart. Es passierte immer was. Leverkusen schoss sowieso immer ein Tor, egal aus welcher Situation. Und gab es in den letzten 5 Minuten eines Spiels noch irgendwie eine Ecke für Stuttgart zu Hause vor der Cannstatter Kurve, konntest du ja auch sicher sein, dass da noch was passiert. Das ist im Moment zumindest nicht mehr der Fall. Und so geben die Stuttgarter das Spiel ab. Gladbach fährt 3 Punkte ein und ist damit jetzt, ich glaube, 7.
Ja, 7. sind sie, punktgleich mit Freiburg und Bremen. 1 Punkt dahinter Wolfsburg und Dortmund. Das ist also richtig eng im Platz um die europäischen Plätze, weil auch bis Leipzig, Platz 4, sind es nur 3 Punkte für Gladbach und Co. Mainz mit 31 auf Platz 6, Stuttgart 32 Platz 5. Also das, was sich eigentlich die letzten Jahre schon immer abgezeichnet hat. So richtig spannend ist es eigentlich nur ganz unten und ums europäische Geschäft. Oben gibt es eigentlich relativ schnell 2 Teams, wenn nicht sogar eigentlich nur ein Team, was um die Meisterschaft spielt. Bayern muss es eigentlich schon selber verhindern, wenn Leverkusen nicht wieder so eine Fabelsaison spielt wie letztes Jahr. Das heißt, eigentlich das richtig Spannende ist Platz 3 bis 7. Da wird es richtig eng, das ist richtig spannend. Und dann natürlich der Abstiegskampf, der sich dieses Jahr aber auch schon relativ einseitig gestaltet.
Ist auch wieder wundervolle Überleitung eigentlich, Lutz. Du erwähnst den quasi feststehenden Meister und den Abstiegskampf in einem Atemzug.
Als hätte ich es gelernt.
Da könnte man ja fast daraus schließen, dass das letzte Spiel im Rahmen von 3 aus 9 Bayern München gegen Holstein Kiel ist. Und genau so ist es ja auch.
So ist es auch. Ich wollte noch ein kurzes Wort dazu verlieren aus meiner HSV-Perspektive, wenn wir so sehr über Stuttgart und Frankfurt sprechen. Mhm. Das geht dir vielleicht ähnlich, weil ich mich dann einfach unfassbar darüber aufrege, zu sehen, dass es eben eigentlich kein Hexenwerk ist. Ein Verein mit einer solchen Wucht, mit einer Stadt dahinter, mit Tradition, mit einem riesigen Anhang an Fans dahinter, dass es eigentlich nicht so schwer ist, vernünftig zu arbeiten und ab und zu mal europäisch zu spielen und so seinen Verein Stück für Stück besser aufzubauen und hinzustellen. Weil wenn du jetzt siehst, Gladbach kriegt es jetzt schon wieder hin, obwohl die eigentlich in einem kompletten Umbruch waren letztes Jahr und dieses Jahr klopfen die jetzt trotzdem schon wieder da oben an. Mainz kriegt es nach einer Saison komplett Abstiegsangst, kriegen sie es hin. Bremen turnt da rum, Freiburg macht seit Jahren eine gute Arbeit. Wolfsburg, gut, kann man ausklammern, haben andere Mittel. Das regt mich dann einfach immer so sehr auf zu sehen, dass der HSV sich vor Vereinen wie Stuttgart, Gladbach, Bremen, Freiburg überhaupt nicht verstecken muss und auch nicht vor Frankfurt, aber dass man seit 20 Jahren nicht hinbekommt, 20 Jahren stimmt nicht, sagen wir mal seit 15 Jahren nicht hinbekommt, dieses Potenzial einigermaßen umzumünzen. Und damit meine ich nicht wie Frankfurt, dass man die Euroleague gewinnen muss, sondern einfach nur erste Liga und immer um Platz 7, Platz 5 bis 7 mitspielen können und hoffen können, dass man international fährt. Du hattest das in den letzten Jahren ein paar Mal mit dem FC. Der HSV ist nicht mal Erstligist in den letzten 7 Jahren. Regt mich einfach unfassbar auf, weil, wie gesagt, diese Stadt, dieser Verein, die Fans, die haben das verdient. Die Vereinsführung leider schon lange nicht mehr. Ich hoffe, irgendwann einfach nur noch mal nach Bratislava auswärts in die Conference League fahren zu können. Das wäre schön.
Ja. Kurz meine 2 Cents dazu. Also ja, Stadt, Umfeld, Stadion, Fans, klar, alles Faktoren, die es verdient hätten, aber alles keine entscheidenden Faktoren für sportlichen Erfolg. Das sind ja nun mal einige wenige Personen, die das in der Hand haben und die gut besetzt sein müssen. Da kannst du 70.000 jede Woche dahin laufen lassen oder wie auf Schalke eben
60.000, Schalke, ja.
Nützt nichts. Aber gut, lass uns zum Ende der Folge, denn wir steuern auf eben jenes zu, noch kurz 3 aus 9 rund machen. Und rund machen ist eigentlich auch das, was die Bayern mit Kiel vorhatten und das ja auch lange Zeit geschafft haben. In München zu Gast, die Störche. Ja, was war das denn? Also, hast du das gesehen?
Ich habe es auch in der Sportschau gesehen. Die Konferenz konnte ich leider nicht gucken, weil ich da dann mich auf dem Weg von Köln nach Düsseldorf gemacht habe, nachdem ich dieses fantastische Spiel von Braunschweig gegen Köln noch in einer schönen Kneipe gucken konnte.
Richtig.
Ja, aber habe mir dann schön klassisch Sportschau reingezogen und da war natürlich auch das Spiel Bayern gegen Holstein Kiel in der Berichterstattung und eigentlich geht das Spiel so los oder nimmt den Verlauf, den man sich vorgestellt hätte, weil nach 54 Minuten steht es 4-0 und man sieht schon das 9-2, man erinnere Bayern gegen den HSV und das gute alte Parkplatzgrillen mit den Fans danach am Stadion als Entschuldigung hat man schon vor Augen, aber dann ja, macht Kiel hinten raus erst noch ein Tor und dann putzen sie dann nochmal zwei raus und dann auf einmal hast du ein Endergebnis von 4-3. Joshua Kimmich auch sich direkt da schon zu geäußert, wenn wir unsere Prinzipien verlieren, sind wir eine normale Mannschaft, weil ja, ansonsten kannst du nicht da hinten noch das so eng werden lassen, auch wenn es natürlich nicht jetzt irgendwie so kurz davor war, dass sie wirklich noch den Punkt holen, aber das passt einfach nicht zu den Ansprüchen, die der FC Bayern hat, weil wenn du dir solche Auszeiten nimmst in der Champions League, da können wir vielleicht gleich kurz abschließend nochmal drüber sprechen, über die K.O.-Phase und die Auslosung und was da in den nächsten Wochen auf uns wartet. Wenn du dir es da erlaubst, dann gewinnst du diese Spiele nicht.
Ist also komplett richtig. Können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. In diesem Spiel läuft es ja, wie du sagst, genauso, wie es eigentlich jeder in der Bundesrepublik Deutschland gedacht hat. Musiala, Kane, Gnabry 4-0 nach nicht mal einer Stunde. Die Statistiken bis dahin eigentlich fast alle so, wie man sie erwartet hätte. Bei den neuen Bayern in Anführungsstrichen unter Kompanie immer noch überraschend für mich persönlich, dass sie genauso viel laufen wie der Gegner und das waren in dem Fall 124 Kilometer, das hättest du in den letzten Jahren niemals von den Bayern gesehen, vor allen Dingen nicht in der Bundesliga, das waren dann immer eher so 110 Kilometer, 112 Kilometer. Kiel macht, wenn man sich die Statistiken anguckt, und bis zu dem 4-0, machen die trotzdem ein gutes Spiel, ja, die laufen sich den Arsch ab. Die haben für ein Auswärtsspiel in München bei nur 30% Ballbesitz, muss man natürlich im Kontext sehen, trotzdem mit gut 80% eine echt gute Passquote. Die führen viele Zweikämpfe, die haben ein, zwei, drei Standards, ziehen da nicht viel. Bayern ist da schon überlegen, klar. Aber eigentlich, wenn man sich nur die Zahlen anguckt, merkt man, okay, die machen ein besseres Spiel, als dieses 4-0 gerade vermuten lässt. Dass dann nochmal drei Tore dabei hinten rauspurzeln innerhalb der letzten halben Stunde, ist, wenn du mich fragst, das ist keine Bankrotterklärung, aber zumindest für Teile der Mannschaft, in dem Fall die Defensive, schon ein Alarmsignal. Das war so lax und läppsch und ich glaube auch, dass Kompanie sich komplett darüber aufregt, dass du tatsächlich noch Gefahr läufst, das Ding am Ende in der Nachspielzeit 4-4 abzugeben und nur einen statt drei Punkte behältst. Also
so unnötig.
Also, so kann man sagen, nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Aber ich kann schon verstehen, dass sich ein Kimmich nach dem Spiel da hinstellt und sagt, Freunde, ey, das kann nicht unser Ernst sein. Wir können nicht eine 4-0-Führung zu Hause, die auch fürs Torverhältnis wichtig ist, das können wir nicht gegen Kiel noch 4-3 weggeben.
Nee, das kannst du nicht anbieten, vor allem wenn du unter der Woche oder noch 10 Tage vorher irgendwie eine 0-3 Reibe in der Champions League bekommst, weil du auch da teilweise dilettantisch verteidigt hast und dann gegen eine Wand spielst, die sich Torwart nennt und da einfach keinen rein bekommst. Normalerweise gewinnst du dann dieses Spiel wahrscheinlich noch mit dem Chancenplus, was sie hatten. Aber immer wieder diese leichtsinnigen Tore, die du einkassierst oder die du fängst, weil Kim oder Upamecano Bälle nicht richtig einschätzen, Gegner alleine aufs Tor zulaufen können, weil sie unterm Ball durchjagen oder was auch immer, Kopfballduelle verpassen. Wie gesagt, Kiel ist ein anderes Niveau als die Champions League. Und da kann man wirklich nur hoffen, dass die Bayern und die einzelnen Spieler, wenn sie wirklich Richtung Champions League Finale wollen, und das ist jedes Jahr das Ziel, dann musst du konsequenter sein in den Spielen. Und du siehst ja teilweise, wie sie dann auch Teams an die Wand spielen und die Ergebnisse hochschrauben auf 5-0, 6-0, 7-0. Das musst du gerade jetzt gilt ja geht die Phase los, wo du die Spannung halten musst. Jetzt geht's in die Crunch-Time in der Champions League, jetzt geht's in die K.O.-Phase. DFB-Pokal, Champions League, Meisterschaft auf der Zielgeraden, bald haben wir das Topspiel gegen Leverkusen. Da musst du eigentlich jetzt da sein und nicht jetzt diesen Schlendrian einkehren lassen, weil sonst stehst du da am Ende vielleicht mit einer Ein-Titelsaison da. Und das ist auch in der Debütsaison für Kompanie ist das wahrscheinlich zu wenig, dass sie sagen, ja, war gut. Double muss eigentlich Minimum sein.
Absolut. Lass uns noch mal ganz kurz auf die Champions League zu sprechen kommen. Du hast ja bestimmt auf die Playoffs angespielt, in denen ja zwei Vereine mit deutscher Beteiligung unterwegs sind, korrekt?
So ist es. Kurzer Einschub. Arsenal hat City 5-1 nach Hause geschickt.
Ups.
Wo wir gerade beim Thema Reibe sind. Das habe ich heute, glaube ich, schon 3-4 Mal gesagt, aber es passt ja auch so schön. 5-1. Ja, eine schöne ordentliche Reibe. 5-1 geht City unter und damit sind es Stand jetzt 15. Ja. 15 Punkte auf Liverpool und Liverpool hat minus ein Spiel. Meisterschaft für City kannst du abhaken. Ich sage es hier jetzt offiziell, sind noch 14 Spiele.
Er hat es gesagt,
14 Spiele, ja, nee. Also so wie die Slot-Machine von Liverpool dieses Jahr drauf ist, unter Arne Slot, da wird nichts mehr passieren. Ich sage nicht, dass Liverpool Meister wird, weil Arsenal ist Stand jetzt auf 6 Punkte dran, wenn Liverpool Punkte lassen sollte. Aber City, nee. Ich hoffe es, dass sie noch in die Champions League kommen, weil sonst ist der Wechsel für Omar Marmoush vielleicht einfach richtig schlecht gelaufen, weil Frankfurt eventuell in der Champions League spielt und er dann mit City nicht. Das wünschen wir ihm nicht, weil ich diesen Spieler sehr, sehr mag. Für City selber, ach ja, auch mal in die Euroleague, nach Bratislava oder nach Lodz oder weiß ich nicht wohin. Aber ja, lass uns über die Konstellation der Bundesliga-Teams in der Champions League sprechen. City ist da ein gutes Stichwort, weil die Bayern einem potenziellen Spiel gegen Manchester City gerade so entkommen sind. Richtig, die Konstellation war entweder Glasgow oder City. Oder war es Glasgow oder Real?
Nee, ich glaube, es war City. City hat aber dafür jetzt Real bekommen. Und das ist natürlich schmackhaft.
Knackig. Das ist etwas, was wir uns vorher nicht hätten denken können, dass in dieser Zwischenrunde Real und Manchester City vertreten sein werden und dass sie dann auch noch gegeneinander spielen, weil sie tabellarisch genau in der Konstellation so weit voneinander entfernt sind, dass das überhaupt möglich ist. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich finde es aber ehrlich gesagt witzig, weil City halt wirklich durch diese Champions-League-Saison durchgekrebst ist und Real knapp den direkten Einzug ins Achtelfinale verpasst hat. Und so haben wir einfach in der K.O.-Phase ein vermeintliches Finale.
So ist es. Um auf die deutschen Vereine zu sprechen zu kommen, Dortmund hat Sporting Lissabon bekommen. Und jetzt kann man natürlich überlegen, ob das wirklich so ein geiles Los ist. Denn Lissabon spielt ja wirklich insgesamt eine gute Runde. Gerade auch mit Gyökeres, dem Shootingstar, der trifft und trifft und trifft. Ist das ganze Thema mit Sicherheit eine große Herausforderung. Die Bayern, das kann man so sagen, haben da ein sehr dankbares Los bekommen mit Celtic Glasgow. Wie siehst du es?
Ja, auf jeden Fall. Also Lissabon definitiv der stärkere Gegner. Celtic Glasgow, schottischer Serienmeister, aber ja, eben in Schottland. Also da haben einfach vielleicht 2-3 Clubs haben das Format, um in der Bundesliga auf Augenhöhe zu sein, auf Augenhöhe von anderen Clubs, nicht von FC Bayern. Da gehe ich davon aus, dass Bayern das souverän durchziehen wird, um dann eben in die richtige K.O.-Phase ins Achtelfinale einzuziehen. Bei Dortmund gehe ich Stand jetzt auch davon aus, der Interimstrainer scheint ihn wieder ein bisschen Leben eingehaucht zu haben. 3 Punkte am Wochenende, auch wenn es einfach unfassbar peinlich war, wie sich der Interimstrainer dann vor die Kurve gestellt hat und hat feiern lassen. Fand ich einfach ganz befremdlich, irgendwie nach so kurzer Zeit. Ich glaube, Hamann hat das auch exakt so gesagt, dass du dich da nicht irgendwie nach 3 Spielen so hinstellen kannst und irgendwie so tust, als hättest du jetzt irgendwie gerade die Champions League gewonnen. Fand ich irgendwie komisch. Trotzdem scheint die Mannschaft wieder zu leben. Und ich glaube auch, dass Dortmund das schaffen wird gegen Sporting. Ja, beide werden, glaube ich, ins Achtelfinale einziehen.
Ja, dazu habe ich ein bisschen andere Meinung. Weil ich finde, dass der Kontext wichtig ist. Und der Kontext hier heißt bei Thulberg, der ist ja schon lange im Verein oder länger und war eigentlich auf dem Sprung zurück in seine dänische Heimat, weil sein Vater sehr schwer erkrankt ist. Dessen Vater hat dann gesagt, Junge, du bleibst bei Borussia Dortmund in der Jugendabteilung und machst da weiter dein Ding. Er hat auf seinen Vater gehört, sein Vater ist wenige Wochen später verstorben. Ich meine, in diesem Jubel ganz viel davon verarbeitet gesehen zu haben, dass der einfach seine Freude darüber rausgeschrien hat, seine Emotionen rausgebrüllt hat, dass er jetzt vielleicht auch an seinen Dad gedacht hat, so nach dem Motto, hier, guck mal, das war jetzt mein kurzer Shining Moment. Ich habe hier irgendwie in der Bundesliga und in der Champions League Spiele gewonnen und lass mich einmal feiern, jetzt gehe ich wieder zurück ins zweite Glied. This one is for you, so nach dem Motto. So habe ich es interpretiert und finde es vor dem Hintergrund sogar sehr schön.
Ja, wenn das jetzt genau so gelaufen ist, dann habe ich natürlich nichts gesagt, aber
ist ja auch, aber du nicht, aber Didi Hamann schon und der kann es wissen. Also der kann sowas wissen. Und ich, vor dem Hintergrund muss ich sagen, kann Didi sich auch so einen Kommentar stecken, meiner Meinung nach.
Ja, ist am Ende ja auch egal, ne? Am Ende freuen sich die Auswärtsfans über den Sieg und dann lasst den Trainer sich halt abfeiern. Ich fand es in dem Moment, als ich es gesehen habe, einfach ein bisschen befremdlich, weil er eben nur Interimscoach ist. Und hätte das jetzt ein Terzic letztes Jahr gemacht, nachdem in der Phase vielleicht es nicht so gut läuft und er das dann macht, ja, der stand da vor ein paar Jahren noch selber, hätte ich alles verstanden, aber ja, sei es drum. Soll nur eine Randnotiz bleiben. Ja, damit haben wir es, glaube ich, ne?
Yes.
K.O.-Phase nochmal besprochen. Die wichtigsten Partien haben wir hier angerissen. City gegen Real auf jeden Fall das Kracherduell in der Zwischenrunde der Champions League. Aber man freut sich natürlich auch über Spiele wie Brügge gegen Bergamo oder Paris gegen Brest. Ein französisches Duell. Ja. Gucken wir mal, was daraus wird. Wir machen die Folge heute erstmal zu. Es war mal wieder eine Freude. Schön, dass ihr dabei seid. Habt eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche. Lukas, schöne Sonntag.
Schöne Sonntag. Tschö, tschö.